Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Zwei Jahre nach den Protesten gegen die gefälschte Wahl in Belarus fragen wir nach, was aus der Oppositionsbewegung geworden ist und wie der russische Krieg gegen die Ukraine und die Unterstützung des belarussischen Regimes die Stimmung im Land beeinflusst haben. Und wir schauen uns an, wo die Diskussion über die Reform der EU-Schuldenregeln steht. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie zuhören. Die Pandemie scheint das persönliche Zeitempfinden gehörig durcheinandergebracht zu haben. Während manches erst 2 Jahre her ist, ist anderes auch schon 2 Jahre her. Es kommt wohl auf die individuelle Perspektive an, wie man das mit Blick auf die Wahlen in Belarus, die nach Ansicht von unabhängigen Beobachtern gefälscht waren, empfindet. Morgen ist es jedenfalls 2 Jahre her, dass die Wahlen endeten und sich Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko zum Sieger gegen Svetlana Tichanowskaja erklärte. Eine Masse von Menschen wollte sich damit jedoch nicht abfinden und protestierte gegen die Wahlmanipulation. Lukaschenko ließ die Demonstrationen gewaltsam niederknüppeln, Oppositionelle wurden verhaftet und gefoltert. Viele verließen das Land und retteten sich ins Exil. 2 Jahre nach den großen Protesten in Belarus ist Lukaschenko jedoch abhängiger denn je von Wladimir Putin. Gesine Dornblüt erklärt, warum.
Wenn es nach dem belarussischen Politologen Artjom Schreibmann geht, hatte die Protestbewegung in Belarus nie eine Chance. Zu schnell habe Alexander Lukaschenka im Sommer 2020 mit extremer Gewalt reagiert und die anfangs ungewöhnlich große Welle der Solidarität der Menschen mit den Opfern sei bald abgeebbt, analysiert Schreibmann aus dem Exil in Polen.
Die Repressionen in Belarus hatten ein Ausmaß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Mit dem Abstand von 2 Jahren betrachtet hat der Sommer 2020 ein großes Trauma hervorgerufen.
Die Anführer der Proteste legten sich damals außenpolitisch nicht fest, betonten auch zu Russland ein gutes Verhältnis anzustreben. Wladimir Putin aber stärkte Lukaschenka den Rücken. Mittlerweile ist dessen Abhängigkeit vom Kreml-Chef so groß, dass viele Oppositionelle die Souveränität des Landes bedroht sehen. So auch Svetlana Tichanowskaja, Präsidentschaftskandidatin der Opposition 2020, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk aus dem Exil in Litauen. Wenn es früher Zweifel an Putins russischen Plänen gegeben haben mag, so gibt es jetzt keine mehr. Jedem ist klar geworden, dass der Kreml das Ziel hat, die Ukraine oder Belarus nicht aus seiner Kontrolle zu entlassen. Tichanowskaja ist das Gesicht der belarussischen Opposition in der Diaspora. Die studierte Übersetzerin ist nicht unumstritten, weil vielen zu zögerlich bei der Bildung einer Exilregierung. Auf die Entwicklungen im Land hätten sie und ihre Mitstreiter aber ohnehin keinen Einfluss, sagt der Politologe Schreibmann.
Sie fungieren schon lange eigentlich nur als diplomatische Vertretung. Dabei sind sie recht effektiv, wenn man sich das Niveau ihrer Treffen anschaut und wie sie Belarus auf der Tagesordnung halten, obwohl es längst aus den Nachrichten verschwunden ist. Mehr können sie gar nicht erreichen.
Viele Belarussen in der Diaspora unterstützen die Ukraine im Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg, helfen Geflüchteten, organisieren humanitäre Hilfe für die Menschen in dem kriegsgebeutelten Land. Unterdessen stellt Lukaschenka Belarus als Aufmarschgebiet für die russische Armee zur Verfügung. Die hat von Belarus aus Raketen auf die Ukraine abgefeuert, wie Lukaschenka jüngst einräumte. Ständige Manöver der belarussischen Armee nahe der Grenze zur Ukraine sorgen dort für Alarmbereitschaft und binden Kräfte, die dem ukrainischen Militär im Donbass oder im Süden des Landes fehlen. Davor, belarussische Soldaten offiziell in den Krieg zu schicken, schreckt Lukaschenka bisher zurück. Aus gutem Grund, erläutert der Politologe Schreibmann. Umfragen zufolge lehne der allergrößte Teil der Bevölkerung, 85-95%, den Krieg Russlands gegen den Nachbarn Ukraine ab. Anders als noch vor Jahren, als Lukaschenka zwischen Russland und der Europäischen Union lavierte, habe die EU heute kaum noch Möglichkeiten, auf den Diktator Einfluss zu nehmen und eine europäische Entwicklung des Landes zu unterstützen, glaubt Schreibmann. Unter dem Strich gäbe es nur ein Druckmittel, das die EU auch gegen Lukaschenka einsetzen könne.
Militärische Unterstützung für die Ukraine. Nichts wird dem Lukaschenka-Regime so schaden wie eine Schwächung Russlands als Folge seiner militärischen Niederlage.
Der belarussische Politologe Artjom Schreibmann im Beitrag von Gesine Dornblüt über Belarus 2 Jahre nach den gefälschten Wahlen. Und dieses Thema, die Lage der Opposition in Belarus und im Ausland, sowie die Frage, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Stimmung im Land verändert hat, das können wir jetzt vertiefen. Ich habe kurz vor der Sendung mit Anton Jadzelka gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Vereins RASAM, das ist eine Organisation der belarussischen Diaspora mit Sitz in Berlin. Gerade ist Anton Jadzelka aber in Vilnius in Litauen. Dort hat die Präsidentschaftskandidatin und Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja eine Konferenz der belarussischen Oppositionsbewegung organisiert. Meine erste Frage an Anton Jadzelka war daher auch, was ist das Ziel dieser Konferenz in Vilnius?
Ja, ich würde sagen, das Hauptziel ist, alle Menschen zusammenbringen, die etwas für die demokratische Bewegung machen, sodass vielleicht noch mehr Verbindungen entstehen, mehr neue Ideen entstehen, mehr neue Projekte oder alle möglichen Probleme besprochen werden und wir vielleicht neue Ideen finden, was man noch machen kann aus dem Ausland für Belarus und gegen den Krieg.
Das heißt, es sind alles Menschen, die im Ausland im Exil leben. Sehen Sie darin die größte Schwierigkeit, dass man sich nicht richtig vernetzen kann?
Das ist ziemlich kompliziert. Also es geht ja hier um Vertrauen. Und wie kann man das aufbauen, wenn man einander nur über den Bildschirm sieht, irgendwie bei Telefonaten am Abend für eine halbe Stunde. Das ist schon nicht so einfach. Deswegen gibt es oft viele Konflikte und das ist immer einfacher, persönlich die zu klären.
Nun wird diese Konferenz organisiert von Svetlana Tichanowskaja, der Präsidentschaftskandidatin bei den Wahlen vor 2 Jahren, die seitdem eigentlich auch so als Oppositionsführerin gilt. Sie steht aber durchaus auch in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen, dass sie nicht entschlossen genug agiere, dass sie zum Beispiel keine Exilregierung eingesetzt hat. Wie stehen Sie dazu?
Es gibt natürlich viel Kritik. Das finden wir normal. Das sollte auch so sein. Das fordert auch Diskussion und auch fordert irgendwelche Entscheidungen. Diese Konferenz ist auch, meiner Meinung nach, ist entstanden als Antwort auf Kritik. Man muss Menschen zusammenfügen, man muss Menschen zuhören, man muss diskutieren und öffentlich diskutieren, auch mit Menschen, mit denen man nicht einverstanden ist. Ich bin nicht ganz so sicher, dass eine Exilregierung vieles bewegen kann, aber versuchen kann man das schon. Auf jeden Fall, was ich wichtig finde, ist, dass man Menschen im Land involviert, weil alles, was wir hier machen, also, oder alles, was demokratische Bewegung macht, vor allem ja, ist ja für Sicherheit oder für Demokratie in Belarus und gegen den Krieg in der Ukraine. Deswegen finde ich das schon richtig, in diese Richtung zu gehen. Und ich hoffe, dass vielleicht genau bei dieser Konferenz wird etwas entschieden, das dafür dient.
Jetzt sprechen Sie gerade schon an, die Menschen vor Ort in Belarus. Vielleicht können wir darauf erst noch mal etwas genauer schauen. Die Lage hat sich ja deutlich verändert in den letzten 2 Jahren. Die Proteste sind zumindest im Ausland jetzt nicht mehr deutlich hörbar, was vermutlich auch eben daran liegt, dass viele Oppositionelle eben ins Exil geflohen sind oder wie beispielsweise Maria Kolesnikova im Gefängnis sitzen. Sie selbst leben in Deutschland, sind aber ja vernetzt. Was hören Sie denn aus Belarus? Gibt es dort noch oppositionelle Aktivitäten?
Es gibt auf jeden Fall ziemlich große oppositionelle Stimmung, weil Mehrheit unterstützt Lukaschenko weiter nicht. Und jetzt, nachdem russische Raketen und Flugzeuge aus Belarus Richtung Ukraine fliegen, Mehrheit ist entsetzt. Das ist eine heftige Klatsche für alle, die verstehen, was passiert. Seitdem sind eigentlich noch mehr Menschen geflohen. Noch mehr Menschen verstehen nicht, was sie überhaupt mit Leben machen sollen, wie kann man planen in dieser Situation. Viele haben Angst, dass jetzt noch Lukaschenko eigene Soldaten in die Ukraine schickt. Das passiert aber nicht wegen genau dieser Stimmung, ja, dass Menschen das nicht unterstützen. Soldaten mehrheitlich auch nicht. Was hört man? Man hat viel gehört über diese Sabotageaktion, die von Menschen im Land bei der Eisenbahnnetz vorgeführt wurden. Mehrere Menschen von denen wurden dann festgenommen und sitzen jetzt leider im Gefängnis. Dann noch die Tausende Menschen bis jetzt schicken uns unsere Strukturen, Informationen über Bewegung von Militärfahrzeugen im Land, über Starten von Hubschraubern oder Flugzeugen oder Raketen Richtung Ukraine, sodass Menschen in der Ukraine schon im Voraus wissen, wo was geplant wird, welche Möglichkeiten überhaupt existieren für eine Attacke aus Belarus.
Das heißt,
und das machen wirklich viele.
Das heißt aber, die oppositionellen Aktivitäten beziehen sich vor allem darauf, dass man jetzt im russischen Krieg gegen die Ukraine sich entsprechend positioniert und weniger gegen das eigene Regime konkrete Maßnahmen ergreift?
Sichtbare Aktionen, ja, das würde ich auch so zustimmen. Das ist jetzt Hauptproblem im Grunde genommen, aber deswegen muss Lukaschenko eigene Polizisten genau dafür einsetzen, dass die diese Menschen finden. Deswegen, die sind damit beschäftigt. In diesem Moment können sie vielleicht nicht unbedingt durchsuchen, wer nun gegen Lukaschenko vor 2 Jahren dann eingetreten ist.
Jetzt versucht es Alexander Lukaschenko teilweise so darzustellen, dass der Krieg gegen die Ukraine fast eine Art Erleichterung bei den Menschen in Belarus verursacht hätte, dass er jetzt eben für Stabilität stehe und ja eine gewisse Sicherheit bringt. Wir hören aber, dass es eben Umfragen gibt und Sie sagen das ja auch, denen zufolge die Ablehnung des Kriegs in der belarussischen Bevölkerung eben sehr groß ist. Was glauben Sie, wie haben jetzt die Entwicklungen seit Februar in der Ukraine die Möglichkeiten der belarussischen Opposition und die Stimmung in Belarus gegen das eigene Regime verändert?
Diesen Vertrag mit dem Volk, dass Lukaschenko ist zwar Diktator, aber er sorgt für Stabilität, der ist gebrochen. Jetzt gibt es Krieg, jetzt geht es gar nicht um Stabilität, jetzt geht es um Überleben. Und Lukaschenko wird es nie im Leben schaffen, zurückzugehen zu dem alten Vertrag, wo er dann der Einzige für Stabilität war. Jetzt ist es genau das Gegenteil. Und das merken schon viele und wir sehen schon, dass überwältigende Mehrheit von Belarusern diesen Krieg ablehnt, Teilnahme von belarussischen Soldaten ablehnt. Und das ist genau das komplette Gegenteil davon, was Lukaschenko jeden Tag erzählt. Deswegen, meiner Meinung nach, je länger der Krieg dauert, desto weniger Unterstützung Lukaschenko hat, egal wie viel Propaganda da eingeführt wird. Also Krieg wird von der ganzen Bevölkerung abgelehnt. Wir sind groß geworden mit der Idee, dass alles kann passieren, aber auf keinen Fall ein Krieg.
Das heißt, schöpfen Sie jetzt neue Hoffnung für die Oppositionsbewegung in Belarus?
Das schon. Also vor allem, weil auch Lukaschenko ist an der Macht nur wegen der Unterstützung Putins. Und wir hoffen, dass Putin verliert, Putin und sein Land in der Ukraine, und dann Lukaschenko noch weniger oder keine Unterstützung mehr aus Russland kriegt. Und dann haben wir unsere Chance.
Sagt Anton Jadzelka von der belarussischen Diaspora-Organisation RASAM, die in Berlin sitzt. Das Thema Belarus, 2 Jahre nach den Wahlprotesten, vertiefen wir heute Abend hier im Programm noch weiter in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, auch nochmal zum Nachhören. Stabilität und Wachstum. Das sind 2 Begriffe, von denen man sich in der Corona-Pandemie verabschieden musste. In der EU hieß das unter anderem, die Finanzpolitik wurde ein Stück weit auf den Kopf gestellt und die historische Entscheidung getroffen, die EU-Staaten nehmen gemeinsam Schulden auf, um die Rezession in der Eurozone abzufedern. Der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde dafür ausgesetzt. Ab 2024 soll er wieder gelten. Es wird aber rege diskutiert, ob die Vereinbarung reformiert werden muss und wie eine solche Reform aussehen könnte. Knackpunkt sind dabei die Schuldenregeln. Peter Kapern erklärt den Stand der Debatte.
Paolo Gentiloni macht sich keine Illusionen. Das, was er sich da vorgenommen hat, das werde
molto complicato.
Sehr kompliziert, so der EU-Haushaltskommissar. Es geht um die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Im Herbst will Gentiloni einen Vorschlag machen, wie der Pakt so umgestaltet werden kann, dass er seine Ziele auch erreicht. Die Euro-Länder also zu finanzieller Disziplin zwingt und gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum ermöglicht. Zwei rote Linien zieht der Pakt. Die Euro-Länder dürfen jährlich maximal 3% neue Schulden machen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, und die Gesamtverschuldung darf 60% nicht übersteigen. 2020 wurde der Pakt der Corona-Pandemie wegen ausgesetzt. Die Folge: die Schuldenberge der Euro-Länder wuchsen stark an, weil die Regierungen die Wirtschaft vor dem Absturz zu schützen versuchten. Im kommenden Jahr werden nur noch 7 der derzeit 18 Mitgliedstaaten das 60%-Kriterium einhalten. Im Eurozonendurchschnitt liegt die Verschuldung bei rund 100%, weshalb der französische Finanzminister Bruno Le Maire schon im letzten Jahr feststellte, dass einige der Regeln des Stabilitätspaktes schlichtweg obsolet seien.
Ensuite, il y a des règles qui sont visiblement obsolètes.
Paolo Gentiloni hat 3 Ziele für die Reform des Pakts ausgegeben. Ziel Nummer 1: Der Stabilitätspakt soll einfacher und verständlicher werden. Und das ist, da stimmen alle Experten überein, dringend notwendig. Im Laufe der Jahre sind immer neue Regeln, Vorschriften und Verfahrensweisen in den Pakt integriert worden. Das Ergebnis: kaum noch jemand blickt durch. Teilweise widersprechen sich die Regeln des Pakts sogar. Ziel Nummer 2, so der Haushaltskommissar: der Stabilitätspakt dürfe Investitionen nicht verhindern. Das sei, sagt Paolo Gentiloni, eine Lektion vergangener Krisen.
I think we should learn the lesson of the previous crisis. What happened with the previous crisis was that in 10 years the level of net investment declined gradually. And at the end it was zero.
Nach der Euro-Krise nämlich seien die öffentlichen Investitionen auf Null gefallen, weil die Euro-Länder ihre Ausgaben zusammenstrichen. Mit der Folge, dass das für den Schuldenabbau nötige Wachstum ausblieb. Das soll sich nicht wiederholen, zumal in der EU etwa im Kampf gegen den Klimawandel gigantische Summen investiert werden müssen. Bruno Le Maire:
There is a need for investment in Europe, for very strong investment. There is a need for a lot of money.
Und schließlich Reformziel Nummer 3, die Regeln des Stabilitätspakts, so Haushaltskommissar Gentiloni, müssen so gestaltet werden, dass sie auch wirklich eingehalten werden können. Ein Beispiel: innerhalb von 20 Jahren, so steht es im Stabilitätspakt, müssen die Euro-Länder ihre über die 60%-Marke hinausgehende Verschuldung abbauen. Jedes Jahr ein Zwanzigstel also. Würde man aber Italien und Griechenland jetzt zur Einhaltung dieser Regel zwingen, würde das diese Länder ökonomisch in die Knie zwingen. Und das kann niemand wollen. Gentiloni will die Zwanzigstel-Regel streichen und durch individuelle Schuldenabbaupläne für jeden Euro-Staat ersetzen. So eine seiner Ideen. Eine andere: Investitionen in den Klimaschutz sollen bei der Defizitberechnung künftig ausgeklammert werden. Solche Ideen stoßen in Südeuropa, in Griechenland, Italien, Frankreich und Spanien auf viel Zustimmung. Ende letzter Woche hat nun die Bundesregierung ihre Position für die Reformdiskussionen festgezurrt. Eine Aufweichung der Maastricht-Kriterien von 3% Neuverschuldung und 60% Gesamtverschuldung werde Deutschland nicht zustimmen, so Finanzminister Christian Lindner im Handelsblatt. Auch das Herausrechnen bestimmter Ausgaben bei der Defizitberechnung lehnt die Bundesregierung ab. Investitionen sollen lediglich etwas flexibler gehandhabt werden als bislang. Allerdings schlägt Lindner ein neues Verfahren zur Haushaltskonsolidierung vor, eines, das den Schuldnerländern mehr Luft beim Schuldenabbau lässt. Die Euro-Länder sollen verpflichtet werden, ihr strukturelles Defizit um jährlich 0,5% abzusenken. So eine Verabredung mittelfristiger Haushaltsziele gibt es heute schon in der Eurozone, aber sie ist bislang unverbindlich. Künftig soll sie verbindlich sein. Im Gegenzug könnte dann die 20stel-Regel gestrichen werden, so Lindner. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber blickt skeptisch auf die Vorschläge des Finanzministers.
Auf der einen Seite verkündet er das, was in Brüssel sowieso diskutiert wird. Auf der anderen Seite ist insbesondere die mittelfristige Finanzplanung noch nie ein vernünftiges Barometer gewesen, wie sich das Haushaltsgebaren real abspielen wird.
Bis Ende nächsten Jahres muss die Reform des Stabilitätspakts unter Dach und Fach sein, denn 2024 soll der Pakt wieder in Kraft gesetzt werden.
Peter Kapern über den Stand der Debatte bei der Reform der EU-Schuldenregeln im Rahmen des sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakts. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und bis bald.